Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Kapitel, wo wir wirklich im Leben der Gemeinde Jesu, ein sehr kritischer Moment eigentlich, der auch uns vieles zu sagen hat als Ortsgemeinde. Wir haben gesehen in den letzten Kapiteln, wie die Gemeinde Jesu gewachsen ist. Erst vor allem durch den Heiligen Geist, der in jeder Christ wohnt. Und wie sie zusammengewachsen sind, wie sie durch Geist Gottes geleitet werden lassen und wie sie zusammenwachsen, wie sie mit ihren irdischen Gütern auch mit offenen Händen halten, dass sie füreinander da sind, dass sie einander helfen, die Reichen, die Armen und so weiter. Und wie sie zusammenwachsen. Wir haben gesehen, auch durch Art Gemeindezucht, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie Hananias und Sapphira in der Gemeinde dann abgewichen sind und in betrügerischen Herzen hatten und wie die Gemeinde dann davor bewahrt wurde, aber dadurch auch Wachstum gekommen ist. Und vor allem durch den Heiligen Geist und durch die Predigt, Verkündigung des Wortes, wächst dann die Gemeinde Jesu, weil es das lebendige Wort ist, was wir am Anfang betrachtet haben, Kolosser 3,16, das Wort Christi reichlich in uns als Gemeinde wohnen. Reichlich wohnen. Wichtigster Teil unseres Gottesdienstes, dass Gottes Wort im Mittelpunkt ist. Und heute werden wir sehen, Gemeindewachstum im Sinn nicht von Zahlen ungefähr, unbedingt, aber Wachstum im geistlichen Sinn befestigt werden durch falsche Lehre. Ist das möglich, dass durch Angriff an der Gemeinde Jesu, dass die Gemeinde wächst? Ich meine nicht, dass wir das willkommen heißen, aber wir werden sehen heute, wie eine Abweichung von der Lehre letztendlich die Gemeinde bestätigt, weil sie dann fest an der Wahrheit umso fester halten müssen. So heute, auch habt ihr bemerkt, das wurde nicht vorgelesen, möchten wir da anfangen. Wir werden eigentlich die Stelle, ich hoffe, schaffen, mehr oder weniger zu lesen, vorzulesen miteinander, aber lassen die Predigt dann so sich aufmachen oder entdecken miteinander. Fangen wir mit Kapitel 15, die ersten 5 Verse. Einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder. Wir sprechen hier von der Gemeinde in Antiochia, Entschuldigung. Und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da werden wir erst aufhören. Wir kommen zu einem ganz kritischen Moment im Leben der Gemeinde, wo sie angefochten werden und wo sie dadurch stärker befestigt werden in der Wahrheit, in der Lehre. Und das Thema, die Lehrfrage und das Streitthema, die Irrlehre, die eingeschlichen ist, ist, was hier steht. Von den Brüdern oder von bekennenden Brüdern haben gesagt, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, könntet ihr nicht gerettet werden. Das Thema ist hier Beschneidung und dass es heilsnotwendig war, für die, die an Jesus glauben wollen. Da sagt er wieder, als die Pharisäer in Jerusalem, es kam aus Jerusalem, aus der Gemeinde, von bekennenden Christen. einige, die aus der Sekte der Pharisäern gekommen sind, das heißt Pharisäern gekommen sind, sie haben dann natürlich mehr sich mit dem pharisäischen Lehre beschäftigt, sind zum Glauben gekommen, mindestens scheinbar zum Glauben gekommen, und sie haben gelehrt, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Das heißt, es geht einen Schritt weiter. Nicht nur die Beschneidung an sich, sondern die Regeln, die alttestamentlichen mosaische Gesetz auch halten müssen als Christ. Nun, wenn man erst das liest, man denkt, da stehe ich schon klar. Okay, da sind wir nicht als Gemeinde angefochten. Okay, wenn einer hier reinkommt und sagt, hey, jeder muss sich beschneiden lassen. Ich denke nicht, dass wir hier ein Problem hätten. Okay. Aber wir müssen hier uns ein bisschen reintauchen in dem Zusammenhang, dass wir verstehen, was das Problem war, damit wir sehen können, hey, dies hat auch sehr praktische Anwendungen für uns als Gemeinde, aber auch für jeden von uns persönlich als Christen. Das habe ich mich auch damit beschäftigen müssen. Selbst wenn man ja diese Geschichte und diese Thematik seit Jahrzehnten gekannt habe, ist es immer noch geistliche Prinzipien für mich heute anzuwenden. So, was ist hier das Thema Beschneidung? Warum ist das, war das ein Problem? Beschneidung war für den, für die Juden im Alten Testament etwas befohlen. Wir wissen das erst bei Abraham aus dem Bund. Gott den Bund mit Abraham machte, diesen ewigen Bund, dass sie ein Land bekommen würden, das Volk Israel, hat er mit ihnen einen Bund gemacht und das Zeichen des Bundes war Beschneidung. Der Sinn und Zweck von der Beschneidung war, dass es ein Zeichen des ewigen Bundes. Das war nicht der Bund an sich. Man verdient nicht Gottes Segen durch Beschneidung, aber es war ein Zeichen. Und jeder, der nicht beschnitten war, hat nicht in diesem Segen gestanden. Zweitens, es war absolut verpflichtet, alle Männlichen sich beschneiden zu lassen, nur die Männlichen. Und das ist klar hier auch an dieser Stelle. Und in 2. Mose 4 wissen wir, dass Mose, das war todernst, weil Mose ist beinahe getötet worden bei Gott, weil er sich seine Söhne nicht beschnitten hatte. So ernst hat Gott das genommen. Das war für ihn als Leiter des Volkes, ja, wirklich ernst. Und drittens, es war die Basis der Gemeinschaft miteinander als Juden. Okay? Wenn jemand nicht beschnitten war, durften sie nicht Tischgemeinschaft haben. Nun, das müssen wir einfach versuchen zu verstehen, bevor wir diese Situation in der Gemeinde verstehen können. Genau, diese Tischgemeinschaft war etwas, das bei Passafest klar war. Die durften nicht Passafest mitfeiern, ohne beschnitten zu sein. Und das hat sich ganz stark etabliert. Und das war dann auch mit den strengen Speisegesetzen verbunden. Dass wenn man Tischgemeinschaft isst und das Essen war mit Blut oder nicht richtig, war nicht, ja, reines Fleisch, was auch immer, dann haben sie den Nahrungsgesetze auch nicht gefolgt, die Speisegesetze. Nun, das gesagt, wir merken hier, diese Irrlehre kam von einer bestimmten Richtung. Es kam von der Gemeinde in Jerusalem. Das ist nicht aus Versehen. Die Gemeinde in Jerusalem ist entstanden hauptsächlich, wenn nicht überhaupt nur, aus Juden. Jüdischen, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Okay? Die waren jüdischen Stamm. Wir waren alle, fast alle Juden, wenn nicht, dann Proselyten. Und so ist die Gemeinde erst entstanden, aber wir haben gesehen, Gott in seiner Gnade ist nicht nur, dass alles auf einmal so Juden und Heiden halb waren, sondern die Juden sind erst zum Glauben gekommen und in der Zeit hat Gott auch dann die mehr und mehr die Heiden die Tür aufgemacht. Das fing an mit, vor allem mit Cornelius. Und Petrus. Man sagt, ja, Äthiopien war schon scheinbar Proselyt. Aber Cornelius war der Erste, der nicht beschnitten war, in Kapitel 10. So hat Petrus, der den Schlüssel bekommen hat von Jesus, die Tür für die Heiden aufgemacht, auch dazu. Die Gemeinde in Jerusalem war aber trotzdem weiter hauptsächlich Juden. Wir wissen jetzt, ja, Petrus hat das erfahren mit Cornelius. Er war aber immer noch in Gemeinde in Jerusalem eingeteilt. Wir werden aber heute sehen, er war nicht mehr der Gemeindeleiter in Jerusalem. Es war eher ein anderer, der Jakobus. Aber der Petrus war früher schon mehr in die Gemeinde involviert. Das war mein Handy. Das passiert schnell. Wenn man sagt, hey Siri oder Alexa, dann ist es vorbei. Also, die Gemeinde in Jerusalem war dann hauptsächlich Juden. Aber jetzt kommen mehr Heiden dazu. Und jetzt ist eine Gemeinde entstanden, die jetzt hauptsächlich nicht Juden war. Antiochien. Das war nicht absichtlich, nee, nicht mehr Juden, sondern es war mehr hauptsächlich Juden in der Gemeinde. Und so ist jetzt diese Gemeinde mit Unbeschnittenen, okay, aber die Jesus folgen, ja, im Glauben gewachsen. Und hier war erst die gläubigen Christen genannt. Und Paulus und Barnabas dienten weiter dort nach dem ersten Missionsreise. Und jetzt kommt dieser Lehre von Jerusalem. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Das war kein großes Thema in Jerusalem vorher, weil sie waren sowieso alle beschnitten. Aber jetzt kommen sie und sagen, muss dir auch. Nun, wir müssen hier klar darstellen, es ist nicht das Streitthema, dass Beschneidung an sich schlecht war. Dass es ab jetzt verboten wurde. Im Gegenteil, in ein Kapitel später, könnt ihr selber schauen, Kapitel 16, ausgerechnet Paulus, der diesem Streitthema wirklich gefolgt hat, sagt, hey, Beschneidung soll nicht das Thema sein, beschneidet seinen Begleiter Timotheus, der eine Missionsreise gehen wird, um den Juden willen. So ist es nicht, dass er sagt, ja, ist alles vorbei, müssen wir nicht mehr die Beschneidung, nicht mehr die Gesetze halten, überhaupt. Juden machen das immer noch heute. Und Jerusalem wird hier gar nicht, nie in der Bibel, verboten, die jüdischen Feste zu feiern. Paulus hat weiter die Feste gefeiert. Er hat sich ganz rasieren lassen zum Beispiel, um das Fest zu feiern. Und das war nicht nur in der Zeit, sondern das Gleiche, es gibt auch Juden heute, messianische Juden, die Feste feiern. Einer hat mal bei uns gepredigt, Martin Langstädtler, mehrmals. Er ist Jude. Er feiert schon der Feste. Seine Frau ist nicht Jude. Die feiert sie nicht unbedingt. Sie haben aber eine gesunde Ehe. So ist in einer Eheform, in einer Familie als Vorbild, was auch in der Gemeinde Jesu sein sollte. Nun, wir haben das Thema nicht mehr, viele Gemeinden nicht, weil wir nicht Juden in der Gemeinde haben. Aber das Thema Anwendung ist immer noch für uns, ob es dies oder anderen. So, das ist dann ein bisschen die Vogelperspektive von hier, was los war. Paulus hat zum Beispiel in 1. Korinther 29 gesagt, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich den Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, die Juden, wie einer unter Gesetz, nicht gesetzlich, sondern die Gesetze folgen, wenn er zum Tischgemeinschaft, was auch immer, auch mit diesem Thema mit Timotheus, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Wenn einer von uns Missionar in Jerusalem, heute Missionar in Jerusalem sein würden, würden wir schon andere Anwendungen haben müssen, weil wir in einem Kultur sind, wo sie unter Gesetz sind. Das bedeutet nicht, dass man das vorpredigt oder vorschreibt, aber wenn jemand einlädt zu Hause, okay, wird man nicht sofort einen Sauerbraten auf den Tisch legen. Okay? Mindestens nicht Schweinfleisch. Wenn Juden kommen, das ist dann aus Liebe zu denen und die untergesetzt sind. So war Paulus unser Vorbild. So, was ist hier das Thema, wenn das nicht so, wenn Paulus es so gemacht hat? Das Thema ist, was hier steht in Kapitel 15, Vers 1. Sie lehrten, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das heißt, Beschneidung und Gesetzfolgen ist notwendig, heilsnotwendig. Und das ist ein No-Go. Das ist ihr Lehrer. Das Problem war, du musst was tun, um gerettet zu werden. Zweitens, du musst was tun, um deine Stellung oder Sicherheit in Jesus zu ergänzen. Ja, du bist Christ, aber nicht ganz. Bis du dich beschneiden lässt. Nein, die Stellung in Jesus ist alles vollbracht. Vollbracht durch sein Werk. Sein Werk, nicht meine Werke. Das Gesetz Mose, drittens, müssten, haben sie gesagt, wir folgen, um gute Christen zu sein. Das ist im Kurzen schlechte Theologie. Das ist dann die Bibel aufschlagen und sagen, hey, steht da, müssen sie das machen. Das ist keine gute Theologie. Sondern wir müssen darstellen, was wir mit dem Gesetz Mose machen. Das ist falsche Lehre. So, wir können feststellen, falsche Lehre, schlechte Theologie, kommt oft aus der eigenen Reihen in der Gemeinde. Das ist von den eigenen Reihen. Das hat Jesus schon gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißenden Wölfe. Schafskleidern verkleidet das, was echt ist. Müssen wir wissen, wahrnehmen, aus den eigenen Reihen kommen falsche Lehre. Matthäus 28 sagt Jesus, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen. Ist eigentlich, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. So wird es geschehen. Vielleicht ist die Bibelstelle falsch, da, Entschuldigung. Ich verzweifle ein bisschen dran. Aber die Formulierung ist da richtig. Okay? Aus eurer eigenen Mitte. Und 2. Petrus 2 sagt Petrus, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hatten, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. So, falsche Lehre kommt oft aus der eigenen Reihen. Zweitens, falsche Lehre kommt nicht von Gott. Vers 24 in Apostelgeschichte 15 sagt er zum Schluss, weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben. Die Aposteln sagen das. Und die Aposteln, die apostolische Lehre, ist das, was die Wahrheit ist. In der Zeit, wo die Bibel noch nicht geschrieben wurde, die Aposteln haben direkt oder indirekt das Wort Gottes, Neuen Testament, weitergegeben unter Inspiration des Heiligen Geist. Und sie haben gesagt, wir haben keine Befehle gegeben. Das kommt nicht von Gott. Und drittens, es verdreht das Evangelium. Galater 1 sagt er, ich wunderte mich, dass ihr euch, fragt Paulus, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Gottes berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Liebe Geschwister, falsche Lehre ist nicht nur, du machst ein großes Thema daraus, sondern es verdreht die gute Botschaft und verkehrt, es wird alles dann verkehrt. Falsche Lehre stellt Gott auch in schlechtes Licht. Lass uns weiterlesen, oder ich lese einfach kurz in Vers 9, kommen wir kurz dazu. Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigt, Vers 9. Das heißt, wenn wir falsche Lehre zulassen in der Gemeinde Jesu, wird Gott in schlechtes Licht gebracht, falsch dargestellt. Das ist tödlich. Fünftens, falsche Lehre belastet die Gewissen des Menschen. Vers 10, es spricht von, dass sie ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Und Vers 24 sagte er, weil wir gehört haben, dass einige des Eudemiter hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben. Falsche Lehre verstört, beunruhigt. Es belastet die Gewissen des Menschen. Wir merken, es ist keine leichte Sache. Und die Gemeinde Jesu wird nicht wachsen, wo falsche Lehre zugelassen wird. Dann müssen wir eine klare, gesunde Lehre haben. Und liebe Geschwister, das ist nicht nur, was Gott sagt, das ist möglich. Dass wir eine gesunde Lehre in der Gemeinde Jesu haben. Und das wollten wir festhalten. Und deswegen ist diese Stelle da. Sehen wir, wie wichtig diesem Kapitel dann für uns ist. So, die Konsequenz davon ist Unruhe. Es gefährdet die Einheit der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht hier in der Zwischenzeit gewachsen. Sie müssen das klären. Einheit wird gefährdet. Und genau, deswegen ist es sehr wichtig, dass sie erstrebenswert und absolut notwendig, dass diese Gemeinde in Antiochien das klärt. Was machen sie? Sie haben dann Barnabas und Saulus unten geschickt zu dem Jerusalem, zu der Gemeinde, um zu klären. Nun, das ist kein Muster für jede Gemeinde, dass sie dann zu der Muttergemeinde gehen muss. Okay? Das war eigentlich keine Muttergemeinde in dem Sinn. Aber manche sagen, naja, da müssen wir alle zur Muttergemeinde hin. Die werden das klären. Okay? Was er hier sagt, wir gehen wir gehen zu den Aposteln, Vers 2, wir gehen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem. Das heißt, die Aposteln waren wichtig, das mit denen zu klären. Weil die apostolische Lehre, das ist von den Aposteln, natürlich Gott durch die Aposteln. Die Aposteln, sagt Epheserbrief, sehr wichtig. Die Aposteln waren an sich als Menschen nicht unfehlbar. Aber sie hatten eine gewisse wichtige Aufgabe, das Fundament der Gemeinde Jesu zu legen. Okay. Wie oft legt man ein Fundament an einem Haus? Jedes Jahr? Alle 10 Jahre? Einmal, ne? Die Gemeinde Jesu, das Fundament wird einmal gelegt. Und zwar durch die Aposteln. Sogar steht da fast in dem Griechisch, als ob die Aposteln an sich die Fundament waren. Okay, und das in den neuen Jerusalem sind die Steine im Fundament. Das heißt, nicht als Menschen, sondern ihre Lehre ist das Fundament der Gemeinde Jesu. Natürlich ist Jesus der Eckstein. Auf ihm ist alles gebaut, nach seiner Richtung. Sie haben das gelegt und die müssen dorthin, um zu klären. Okay, sie bringen das alles durcheinander. Sie haben die Bibel aufgeschlagen und sagen, hey, steht's? Beschneidung. Mose ist fast getötet worden. Und das ist wichtig. Das war Gott wichtig. Gott hat sich nicht geändert. Müssen sie das auch machen? Nein, nein. Müssen die Aposteln gehen und das klären. So haben sie das gemacht. Und das wird wieder gesagt. Okay, das heißt, es ist nicht nur hier irgendwas in Antiochien, dumme Leute, die das machen, sondern es war scheinbar auch in Jerusalem gelehrt. Von respektierten, bekennenden Christen. So Vers 6. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihr Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unser Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene. So haben sie das angefangen zu klären. Die versammelten sich, es gab einen starken Wortwechsel. Petrus hier gibt Zeugnis. Okay? Er hat den Schlüssel gehabt, den aufzumachen. Und er gibt Zeugnis, was bei Cornelius passiert ist. Und er sagte, hey, Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Das heißt, sie müssen nicht Juden werden, um gerettet zu werden. Gott sieht es nicht so. Und wenn Gott es nicht so sieht, sollten wir das auch nicht. Wir merken hier was Wichtiges ab mit Petrus und danach mit Jakobus, dass im Leben der Gemeinde Jesu, wenn ihr Lehrer angreift und die Gemeinde gefährdet, ist es sehr wichtig, dass die Gemeindeleiter das ernst nehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe der Gemeindeleiter, das zu machen. Ich sage das nicht nur, weil ich hier stehe, sondern ich sage das für die Zukunft, wenn ich irgendwann nicht hier bin, dass wir hier einen Pastor haben, die das ernst nimmt, seine Aufgabe, die Gemeinde vor Irrlehre zu beschützen. Apostelgeschichte 20 wird das im Klartext von Paulus gesagt. Wenn er zu dem Ältesten der Gemeinde in Epheser spricht, Kapitel 20, Vers 28, nur ein paar Seiten weiter. Seine letzten Worte zu ihnen, er sagte zu ihnen, habt Acht auf euch selbst, das heißt, pass auf, dass ihr selber im Glauben wächst und stark bleibt, und passt auch auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Dann sagt er Folgendes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus ihrer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang nach Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Die Gemeindeleiter hat eine Aufgabe, die Gemeinde vor Irrlehre zu beschützen. Ich werde es später betonen, aber der beste Schutz vor Irrlehre ist gesunde Lehre. Könnte man sagen, fast der einzige Schutz ist gesunde Lehre. Und deswegen sagt er, ich habe euch Tag und Nacht und Tag nicht aufgehört, euch zu ermahnen, die Wahrheit, bleibt fest in dieser Wahrheit. Und er spricht im Klartext, grausam sind falsche Lehre. Liebe Geschwister, was falsche Lehre in der Gemeinde Jesu macht, das habe ich erlebt, es ist verheerend. Und es ist genau, was der Teufel machen möchte, die Gemeinde auseinanderziehen. Es ist beinahe in Antiochien passiert. Und das kann in jeder Gemeinde passieren. Keine Gemeinde ist Ausnahme. Petrus argumentiert, Gott macht keinen Unterschied. In Epheser 2, wir werden das zeitlich nehmen, so hier nur kurz, wenn wir von alles, was belastet hier, das ist Gottes Wille, dass euer Herzen nicht bestürzt werden, sondern dass wir Ruhe haben in der Gemeinde Jesu. Entschuldigung, kommen ein bisschen durcheinander hier. Und das ist dann in Epheser 2, 11 bis 15, es sagt im Kurzen, dass es kein Zwischenwand zwischen Juden und Griechen oder Nichtjuden geben sollte, dass wir in der Gemeinde Jesu eins sind, dass Juden und Nichtjuden einander beachten und einander respektieren und dass es keinen Unterschied, keine ist besser, weil mal Juden ist. Keiner ist besser, weil er nicht Jude ist. Und die Juden sind nicht vorbei, sondern gemeinsam in der Gemeinde Jesu. Sagt Petrus in so viele Worte, Gott macht keinen Unterschied. Nun, was ist die Wahrheit dann? Wir sprechen von falscher Lehre. Was ist die Wahrheit? Muss ich das Gesetz Mose folgen? Es steht in der Bibel. Lass uns das kurz betrachten, dass wir, ich habe von gesunder Lehre gesprochen, es kurz betrachten. Wie ist das mit dem Gesetz Mose? Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er in Galater 2,19, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Weil Jesus das alles erfüllt hat, ist das Gesetz erfüllt worden. Und wir sind dem Gesetz gestorben. Das heißt, in dem Sinn, die Beziehung mit dem Gesetz ist gestorben. Das Gesetz hat nicht mehr das Recht über mich zu Herz beherrschen, zu sagen. Weil Jesus gestorben ist und ich mit ihm, das Gesetz kann nicht mehr sagen, musst du das machen, um mit Gott eine gute Beziehung zu haben. Es wurde gerade vorgelesen in Galater, Kapitel 5. Wir sind zur Freiheit berufen worden. Freiheit von dem Gesetz Mose. Freiheit von meiner Sünde. Johannes 8 sagt Jesus, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wir waren Sklave der Sünde. Wir sind befreit von der Sünde. Wir sind befreit von dem Gesetz. Wir sind aber nicht befreit von Jesus und seine Befehle. Sehr wichtig. Die Freiheit ist nicht Freiheit von Jesus, sondern Freiheit von der Sünde, von dem mosaischen Gesetz, Freiheit zu Jesus, ihm als Herrn zu folgen, ihm sein Wille zu tun. Und das nennt Galater, die das Thema ganz ausdrücklich ausspricht, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Das schlimmste Gesetzlichkeit, liebe Geschwister, ist nicht Gesetzlichkeit im Alten Testament zu folgen. Das schlimmste Gesetzlichkeit ist, dass wir sagen, Jesus fordert gar nichts von mir. Das ist sehr tödlich. Freiheit von Beschneidung, von mosaischem Gesetz, Freiheit dem Herrn zu folgen. Nun, was ist dann die Lösung? Da kommt dann Kapitel 15, wo Jakobus spricht. Und es ist klar hier, und jeder ist einig, dass Jakobus, wenn er hier spricht, fungiert als Gemeindeleiter. Er gibt einen Vorschlag, um die Einheit der Gemeinde zu halten, die Wahrheit festzuhalten und die Einheit zwischen Juden und Nichtjuden zu halten. Und er sagt nicht zu den Juden, ja, hör auf mit eurem Schmarrn. Ja, jetzt ist anders. Okay. Sondern er gibt eine klare Richtung, um den Einheitswillen, kein Kompromiss, steht direkt zu der Wahrheit, aber wo Juden und Nichtjuden zusammen in der Gemeinde miteinander klarkommen. Und so sagt er, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt. Und dann sagte er, ich werde es überspringen wegen Zeitgründe. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen mit diesem Beschneidung auffordern, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von der Verunreinigung der Götzen und von der Unzucht und von Erstickten und von Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, der er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Er gibt hier vier Anweisungen für die Nichtjuden, dass sie doch folgen sollten, nicht aus Joch auf sie oder Gesetzlichkeit, sondern um den Einheitswillen, weil sie gemeinsam in der Gemeinde Jesu waren. Und zwar erstens, Essen von Götzen geopfert werden, da sollen sie darauf verzichten. Aus Liebe willen. Auch von Blut. Weil das war ganz schlimm, unter dem mosaischen Gesetz Blut zu essen. Wobei, das habe ich auch neulich mit der Walter, haben wir das besprochen, im Alten Testament war das Verbot von Blut nicht bei Mose angefangen, bei der Sinai, sondern bei Noah. Gott hat gesagt, ihr dürft Fleisch essen. Gott sei Dank, wir dürfen Fleisch essen. Okay? Aber dann sagt er dabei, aber nicht das Blut. Und das sagt er in 1. Mose 6,3. 1. Mose, nicht 2. Mose. Das 2. Mose ist im mosaischen Gesetz. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut, gebe ich es euch alles. Alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollte ihr nicht essen. Weil 3. Mose erklärt das, Die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben. Irgendwie ist das Blut wichtig für das Leben. Gott sagt, das Blut soll nicht gegessen werden. Ich nehme das an, und viele andere hier auch, dass Anwendung wäre für mich persönlich, obwohl das nicht 100% im Neuen Testament klar ist, weil das hier zu dieser Gemeinde gegeben wird, aber ich würde kein Blutwurst essen, weil es den gibt. Gott hat die Meinung, das war auch am Anfang nicht gut, ich werde es auch nicht. Nun, ich werde nicht hier das verbieten. Und gucken, was du in deinem Kühlschrank hast, okay? Das werde ich nicht machen, okay? Aber das ist nach meinem Gewissen mache ich das, right? Und ich denke, da bin ich auf die sichere Seite. Aber das werde ich nicht verbieten, okay? Das ist außerhalb von klaren Befehlen, okay? Können wir das unterscheiden hier? Okay, gut. Okay, aber das ist die Anwendung, die ich machen würde zu diesem Prinzip in der Bibel. Wir kommen zum Schluss jetzt. Hier haben wir eine Gemeinde, die stark angegriffen wird, angefochten wird. Falsche Lehre. Aus der Bibel, okay, aber falsch. Die eine Gemeinde durcheinander bringt, die Einheit gefährdet. Was hat das mit uns zu tun? Erstens, gesunde Lehre ist erkennbar. Lass keine dir sagen, naja, jeder hat seine Meinung. Gesunde Lehre ist erkennbar. Und wenn das nicht so wäre, ist Gott wirklich fies mit uns. Er hat uns klare Lehre gegeben. Wir sollten festhalten an gesunder Lehre. Es ist erstrebenswert, gesunde Lehre zu suchen. Es kostet uns viel Mühe, auf gesunde Lehre, wie die Bibel sagt, zu ertragen. Aber Geschwister, es rendiert sich. Es geht um das Evangelium. Es geht um das Gottesbild, dass Jesus richtig dargelegt, gestellt wird und ausgelegt wird. Gesunde Lehre stiftet Frieden und Einheit. Einheit finden wir nicht durch Harmonie nur. Ich mag ihn, ich mag sie. Ist gut. Nee, das ist nicht Einheit. Einheit ist nur möglich, wenn wir an das Gleiche glauben und festhalten. Einheit in der Lehre ist lebensnotwendig für die Gemeinde Jesu und für uns persönlich. Nun ist die Frage, wo sind wir mit diesem Thema an sich? Wir haben viel von falscher Lehre. Mit diesem Thema, was das Evangelium hinzuzufügen? Sind wir zugeneigt, was zum Evangelium hinzuzufügen? Wenn wir sagen, naja, natürlich, nur durch Werke, durch Jesus allein, habe das abgehakt. Aber ich stelle fest, wie oft denken wir, ja, okay, ich weiß, alles in Jesus, vollbracht, nichts hinzugefügt. Aber ich stelle fest, wie oft in mir denke ich, ja, okay, das stimmt schon, aber ist Jesus wirklich mit mir zufrieden? Liebt er mich wirklich? Wenn nicht, dann bin selber schuld. Ich muss mehr machen, muss mehr Mühe geben, dass Gott mich mehr liebt, dass ich dann in der richtigen Stand bleibe als sein Kind. Okay, vielleicht würden wir in anderen Worten das sagen. Aber wir denken, ja, Gott liebt mich nicht sehr, ist ein bisschen enttäuscht mit mir. Ich bin sein Kind zwar, aber ja, ein bisschen, ja, bringe ihm ein bisschen in Verlegenheit, weil ich so, wie ich mich verhalte. Wir müssen feststellen, liebe Geschwister, dass wenn du das Evangelium richtig begriffen hast, du bist 100% sein Kind. Und Gott kann dich nicht mehr lieben, als er dich jetzt liebt. Hast du gestern schlimm gesündigt? Er kann dich nicht mehr lieben, als er dich schon liebt. Hast du vergessen, deine Bibel gestern zu lesen oder letzte Woche, in den letzten Wochen gar nicht gelesen? Ja, du sollst die Bibel lesen. Das ist sehr wichtig. Aber Gott schaut nicht vom Himmel und sagt, naja, da sehe ich der, aus dem meinen Eckentab, da hat die Bibel nicht gelesen, okay. Dann kriegt er schlechte Punkte von mir, okay? Minuspunkte. Er liebt dich genauso sehr. Klar, wir verpassen, wir nehmen seine Liebe nicht wahr, wie wir sollten, weil wir in seinem Wort nicht sind. Wir brauchen diese Befestigung. Aber er kann dich nicht mehr lieben, als er dich jetzt liebt. Jesus, sein Heil ist genug. Und da muss immer wir als ein fester Punkt, Eckstein, zurückkommen dazu. Nur kurz ein paar Punkte, die uns, wo wir falsche Lehre bekennen können. Nur als Anwendung. Wir haben nicht wirklich die Zeit dafür. Ich mache das hier so. Was kann ich falsche Lehre bekennen? Was das Evangelium von Jesus betrifft, was das biblische Gottesbild beeinflusst, was den Frieden und dem Herrn raubt, was uns zum Ungehorsam gegenüber Gottes Wort ermutigt. Das sind alle Punkte, wo wir gucken müssen, als Gemeinde, fest zu bleiben in der Wahrheit. Wie kann ich zum Schluss, wie können wir uns vor falscher Lehre bewahren? Zwei kleine Punkte. Erstens ist, wir müssen uns als Gemeinde gemeinsam in der festen Lehre wachsen. Dass wir die gleiche Lehre miteinander uns beschäftigen und lernen. Das ist wichtig. Das ist ein Schutz für dich und für mich, in der Ortsgemeinde zu sein. Es schützt uns von falscher Lehre. Sag, ja, ich habe den Heiligen Geist. Wie kann ich unterscheiden zwischen dem Heiligen Geist und meinem Verstand, meinen Gedanken? Mein Herz ist so betrügerisch und wir sind alle Schafe und wir verlaufen. Okay? Gehen unseren eigenen Weg. Gott hat gemeint, die Ortsgemeinde ist der Ort, wo wir dann festbleiben, wo wir, weil wir gesunde Lehre erkennen und daran festhalten. Und wir brauchen die Ortsgemeinde. Ich habe das oft gesagt, ich kenne keinen starken, wachsenden, reifen Christen, die nicht in einer Ortsgemeinde sind. Ich habe viele Christen, tausende von Christen erlebt. Man kann es merken, eine Ortsgemeinde braucht man diese Befestigung, dass wir einander in der Lehre stark bleiben. 2. Petrus sagt er, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlose mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wie kann ich das? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseren Herrn und Heilern des Jesus Christus. Wie kann ich mich schützen? Durch Wachstum. Und er sagte hier, ihr wachset. Er spricht zu Gemeinden. Das sollten wir als Gemeinde anwenden. Dass wir festbleiben in der Wahrheit. Und dass wir uns auf unserem Herrn stützen. Man könnte viel mehr sagen. Wir sehen, wie Gott seine Gemeinde in Antiochien bewahrt hat, in Jerusalem. Und wie er das immer noch heute, unsere Gemeinde schützt und stärkt. Lass uns festhalten. Lass uns darauf freuen, zusammenzukommen. Dass wir in seinem Wort uns austauschen. Dass wir gemeinsam wachsen. Dass wir davor bewahrt werden. Und dadurch werden wir, nur dadurch, Geschwister, werden wir eine starke Gemeinde sein, die in Jesus wächst und Freude hat am Dienen, einander zu dienen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dein Wort. Ich staune nur, wie es so viel uns zu sagen hat. Lass diese Worte, deine Worte, nicht meinen, sondern deinen, in uns feste Wurzeln schlagen. Lasst uns in dein Wort reichlich wohnen in uns und dass wir als Gemeinde geschützt werden vor falscher Lehre, dadurch, dass wir gesunde Lehrer lieben und darin wachsen. Amen.